Beim letzten Mal hat der Dialog aufgehört. Und also Dialog in dem Sinne, dass halt Hiob Freunde geredet haben, Hiob geredet hat, Hiobs Freunde geredet haben, Hiob geredet hat. Jetzt redet erstmal nur noch Hiob. Und die anderen Freunde haben aufgehört. Und also die Kapitel der Bibel sind ja nicht inspiriert, also nicht von dem her, dass Gott gesagt hätte, und jetzt müsst ihr genau da unterteilen. Das ist eher zum guten Verständnis. Und das hilft manchmal auch in diesem Fall tatsächlich, nämlich einfach um zu sehen, ah, jetzt geht hier ein neuer Abschnitt los. Weil Hiob vorneweg noch gesagt hat, was mit den Gottlosen alles passieren wird und so weiter, wo er seinen Freunden ja eigentlich recht gibt, dass die Gottlosen nicht unbescholten davon kommen, aber er sagt halt, ich bin aber nicht so. Und jetzt kommt auf einmal was ganz anderes. Und bei den ersten Dingen, die Hiob hier sagt, weiß man auch gar nicht genau, worum es geht, wenn man nicht die Überschrift in der Lutherbibel oder in anderen Bibeln hat. Es hat das Silber seine Gänge und das Gold seinen Ort, wo man es läutert. Eisen bringt man aus der Erde und aus dem Gestein schmilzt man Kupfer. Man macht der Finsternis ein Ende und bis ins Letzte erforscht man das Gestein, das im Dunkel tief verborgen liegt. Man bricht einen Schacht fern von da, wo man wohnt. Vergessen ohne Halt für den Fuß, hängen und schweben sie fern von den Menschen. Man zerwühlt wie Feuer unter der Erde und der doch oben, auf der doch oben das Brot wächst. Man birgt Saphir auf ihrem Gestein und er birgt Goldstaub. Den Stein darin hat kein Geier erkannt und kein Falkenauge gesehen. Den Steig. Das stolze Wild hat ihn nicht betreten und kein Löwe ist darauf gegangen. Auch legt man die Hand an die Felsen und gräbt die Berge von Grund aus um. Man bricht Stollen durch die Felsen und alles, was kostbar ist, sieht das Auge. Man wehrt dem Tröpfeln des Wassers und bringt, was verborgen ist, ans Licht. Hiob beschreibt hier alles Mögliche und wenn man sich unseren Bergbau heute anguckt, eigentlich stimmt das ganz genauso und es ist irgendwie faszinierend, dass es schon damals so war. Natürlich nicht mit den gleichen Mitteln, die wir haben. Aber dass die Leute tatsächlich auch damals schon die Berge durchhöhlt haben und alles Mögliche, selbst wenn das wahrscheinlich nicht unbedingt so weit gekommen ist wie heute. Andererseits, wer weiß, was die alles hingekriegt haben, weil die Leute damals doch schon um einiges intelligenter waren. Und jetzt kommt im nächsten Vers Hiobs Grundaussage, was er eigentlich sagen will. Wo will man aber Weisheit finden? Und wo ist die Stätte der Einsicht? Also, Hiob sagt, der Mensch hat es fertiggebracht, dass er alles Mögliche gefunden hat. Alle möglichen Metalle, Edelsteine und was sonst auch. Dort, wo das Wild nicht hin kann, also wo die versteckten Pfade der Tiere sonst wären. Der Mensch hat es geschafft, alles Mögliche zu finden, was man eben gut gebrauchen kann. Gold, Silber, Eisen, je nachdem, was man gerade braucht. Und dann kommt er dagegen mit dem, wo will man Weisheit finden? Weisheit ist so eine Sache. Also der Unterschied zwischen biblischer Weisheit und griechischer Weisheit ist zum Beispiel schon mal ganz groß. Bei den Griechen wird nämlich ganz stark unterschieden zwischen Kopf und Herz. In der Bibel wird das nicht so stark gemacht. Also es hat durchaus seinen Sinn und Zweck, wenn wir sagen, das Bibelwort muss zum Beispiel vom Kopf im Herzen ankommen. Also du kannst ein Wort verstanden haben im Kopf, aber bis es im Herzen angekommen ist, das dauert etwas. Aber wenn es im Herzen angekommen ist, dann bricht was los. Also besonderes Beispiel hatte Paul mal gesagt, war als Luther eben so lange gebrütet hat über diesem Satz, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und die Gerechtigkeit Gottes und alles Mögliche, darüber hat er gebrütet, hat es gehasst, jahrelang, weil er gesagt hat, diese Gerechtigkeit Gottes kann ich doch nie erreichen, bis ihm irgendwann aufgegangen ist, Moment mal, das ist nicht einfach nur Gottes Gerechtigkeit, das ist Gottes Gerechtigkeit, die er mir anrechnet. Und dadurch, durch den Glauben daran, dass ich mich darauf stütze und darauf festhalte, dadurch bin ich gerettet. Und ich brauche nicht mehr durch all das andere durchgehen. Ich brauche nicht immer wieder alles beichten, auch wenn es gut ist, aber ich brauche die Beichte nicht, um gerettet zu sein. Sondern ich gebrauche die Beichte, um mir wieder bewusst zu machen, dass ich gerettet bin. Und so geht das auch mit allen möglichen anderen Bibelworten. Also gerade, wenn man ein Problem hat und dann wirklich sagt, ja, ich glaube aber, dass die Bibel eine Antwort darauf hat, weil Gott in seinem Wort eigentlich auf alles Antworten gegeben hat, wo es manchmal halt versteckt, dass man so graben muss, wie bei den Gesteinen. Und dann kommt man auf einen Vers, der von diesem Thema handelt. Und man brütet drüber. Irgendwann kommt die Erkenntnis halt ins Herz hinein. Und dann auf einmal hat sich das Problem geklärt. Es ist vielleicht noch sichtbar da, aber man weiß nun auf einmal genau, wie man ran muss. Und bei manchen Leuten ist tatsächlich so, ich kenne es von ein paar Leuten, haben es erzählt, also persönlich habe ich sie nicht kennengelernt, aber also einer hat zum Beispiel gesagt, er hat krank im Bett gelegen, war sterbenskrank, irgendwo zwischen 13 und 18 war er alt und seine Großmutter hat ihm die Bibel gegeben und er las immer wieder Markus 11, 23. Wo Jesus eben sagt, wer glaubt und zweifelt nicht in seinem Herzen, der kann zu diesem Berg sprechen, heb dich hinfort und wirf dich ins Meer. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob ich so richtig ganz formuliert habe, aber auf alle Fälle, er hat darüber nachgebrütet und dann hat er irgendwann festgestellt, ja Moment mal, ich kann einfach zu dieser Krankheit, die mich hier ans Bett fesselt, die mich eigentlich umbringen will, sprechen und dann funktioniert's. Und auf einmal, nachdem es Klick gemacht hat, nachdem es eben vom Kopf ins Herz gerutscht ist, da ist er aufgestanden, ohne dass irgendwas anderes gewesen ist, ist runtergegangen, seine Großmutter hat den Schreck ihres Lebens bekommen, aber er ist dann komplett gesund geworden. Er war noch ein bisschen schwach und alles, aber von dem Augenblick an hat es bei ihm angefangen, dass er gewusst hat, ich bin gesund, selbst wenn es sich nach außen hin noch nicht zeigt. Und ich lebe jetzt in dem Glauben an dieses Wort, dass ich gesund bin. Und er hat danach noch gelebt bis ins hohe Alter, ist mit ein paar und 80 dann gestorben. Also das ist die Weisheit Gottes, die dann auch manchmal so ganz anders geht. Ich finde es schön, Losungsvers und Lehrtext für heute. Aus Jeremia 8, Vers 9. Wie können die Weisen Weises lehren, wenn sie Gottes Wort verwerfen? Der Mensch kann noch so klug sein, noch so weise in seinen eigenen Augen. Aber Gottes Wort zu verwerfen bedeutet, die ultimative Weisheit zu verwerfen. Und ganz oft, das schreibt Paulus dann im ersten Korintherbrief, ist genau das, was im Lehrtext steht, wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen sie dieser Welt, hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht. Kurz davor sagt er in Vers 18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und verloren bedeutet in dem Sinne nicht nur, dass man ewig verloren geht. Verloren bedeutet auch in dem kleinen Punkt, wo man gerade das Problem hat. Also ich habe ein Problem und Gott gibt mir sein Wort. Und ich sage, dieses Wort passt aber nicht rein von dem, wie ich es begreife. Dass ich es nicht anfassen kann, dass ich es nicht geistig ergreife, dass meine Gefühle das nicht annehmen können. Wenn ich dann nicht im Glauben sage, das ist trotzdem Gottes Wort und das ist trotzdem wahr, auch wenn alles in mir sagt, das ist völlig bescheuert, was dieses Wort sagt, dann werde ich die wahre Weisheit nicht finden. Und ich kann eine Gemeinde zum Beispiel aufbauen wollen und habe ein wunderbares Gemeindebaukonzept, das vielleicht auch sogar an einer Stelle funktioniert hat, aber Gott sagt eigentlich, nein, ich will das doch gar nicht bei euch, ich will das anders machen. Und er gibt sein Wort hinein und zeigt von der Bibel aus, guckt mal, so sollt ihr es machen. Aber die ach so klugen Leute, aus welchem Grund auch man immer so klug ist, weil man irgendwelche Ratgeber gelesen hat oder was auch immer, sagen sich, nein, das nehmen wir nicht, sondern wir wollen genau dieses Konzept verfolgen. Und dann läuft die Gemeinde gegen die Wand, weil sie Gottes Wort verworfen haben. Oder eben auch eben wieder, wenn jemand sagt, okay, ich brauche eine Hilfe für Gottes, Hilfe aus Gottes Wort eigentlich für mein Problem und man liest sogar die Bibel und dann kommt man an diese Stelle und sagt sich, es ergibt keinen Sinn. Gott zeigt einem sogar, guck mal, hier hast du die Lösung und man sagt sich aber, nee, das passt nicht, das ist Torheit. Manchmal hat man auch eher die jüdische Variante, dass man sich darüber ärgert und sagt, nein, das geht so nicht. Und dann den eigenen inneren Schweinehund, die eigene Weisheit runterzuschlucken, die eigene Ärgernis runterzuschlucken und sagen, doch, darin liegt die Weisheit. Das ist wirklich schwierig. Und das, was Hiob hier eben sagt, wo will man Weisheit finden? Natürlich, er hat Gottes Wort nicht so gehabt, wie wir es heute haben. Er hat auch nicht eben Jesus gehabt, von dem es heißt, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist für uns ein riesengroßer Vorteil, aber wir machen es eben genauso wie im Losungstext. Wir verwerfen Gottes Wort. Wir sagen, da weiß ich selber Bescheid. Und dann sind wir nicht wie derjenige aus Psalm 1, von dem es heißt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern dann wandeln wir im Rat der Gottlosen, weil wir uns sagen, ich brauche das Wort Gottes ja auch nicht. Ich weiß ja selber aus meiner eigenen Klugheit, aus dem, was andere kluge Leute geschrieben haben, wie das genau gehen soll. Und Gott sagt, das mag ja schon manchmal so funktionieren, aber an diesem Punkt musst du dich auf alle Fälle an mein Wort halten, weil du nur dann an den geistlichen Mächten vorbeikommst, die du da zu bezwingen hättest. Und das Gleiche, wo ist die Stätte der Einsicht? Einsicht ist auch Erkenntnis, eben das, wo erkenne ich das Wort Gottes? Wo erkenne ich das, was Gott eigentlich für mich will? Genau dieses Gleiche wieder, was Luther gemacht hat, über dem Wort zu brüten. Und er hat das dann später einem Freund gesagt, Oratio, Meditatio und Tentatio. Erstmal Oratio, ich bete mir das Wort selber vor. Ich nehme diesen Bibelvers. Mein Gott wird all eure Mangel aushelfen durch seine Herrlichkeit in durch seinen Reichtum und Herrlichkeit in Jesus Christus. Dann meditiere ich das, und zwar im biblischen Sinne meditieren. Ich kaue mir das Wort durch. Und was heißt das? Mein Gott. Was ist mein Gott? Mein Gott, der für mich ist und alles Mögliche. Er wird, kann dann schon auch von daher ausgehen, eigentlich wird er nicht nur, er hat auch schon all meine Mangel. Was ist denn mein Mangel? Aushelfen, ja, gut aushelfen. Wie denn? Durch sein Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Okay, in Christus Jesus. Und dann weiß ich, okay, da habe ich's. Und entweder wird es mir dann sofort schon klar, Gott kümmert sich und ich brauche gar nichts mehr weitermachen. Oder ich weiß, jetzt suche ich an der Stelle weiter. Das ist die Erkenntnis, die man dadurch bekommt. Und die Tentatio ist es übrigens dann, wenn man es dann eigentlich schon erkannt hat oder zumindest im Ansatz erkannt hat, dann kommt der Teufel an und sagt, stimmt das denn überhaupt? Du siehst das ja gar nicht. Du sagst, Gott wird all deinen Mangel aushelfen und das tut er doch gar nicht. Und dann muss man dagegen halten. Entweder mit demselben Bibelwort oder man kommt also an, zum Beispiel Psalm 23, Vers 1. Nein, es heißt doch, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 34, ich glaube Vers 20 war es. Kein Gutes wird er mangeln lassen den Frommen. Und das auch nochmal in Psalm 84, Vers 12. Kein Gutes wird er mangeln lassen den Frommen. Wenn der Teufel vielleicht ankommt, bist du gar nicht fromm oder so weiter. Dann muss man dann wieder ankommen und sagen, doch auch. Und dann mit dem Wort gegen den Teufel angehen. Und dann kommt aber am Ende die Frucht dabei heraus. So, weiter. Vers 13, niemand weiß, was sie wert ist. Also wer? Die Weisheit. Und sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen. Das stimmt tatsächlich in dem Sinne, dass man sie halt nirgendwo suchen kann. Das Land der Lebendigen ist diese sichtbare Welt. Wo findet man sie also? Bei Gott, der nicht hier im Lande der Lebendigen lebt. Die Tiefe spricht, in mir ist sie nicht. Und das Meer spricht, bei mir ist sie auch nicht. Man kann sie nicht mit Gold, man kann sich Gold für sie geben, noch Silber da wägen und für sie bezahlen. Übrigens, die Tiefe, das lese ich jetzt mal ganz schnell direkt vor, weil das netter ist, es direkt zu zitieren. Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 10. Christus ist das Gesetzesende oder das Ziel des Gesetzes oder die Vollendung des Gesetzes. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht, sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf in den Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Das ist das, was Hiob hier sagt. Mit Tiefe sagt, bei mir ist sie nicht, das Meer sagt, ich hab's auch nicht. Sondern was sagt sie? Die Schrift nämlich, das Wort ist dir nah in deinem Munde und in deinem Herzen. bei Mose heißt es dann noch, dass du es tust. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du in deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Und etwas später kommt noch der schöne Vers, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Auch nochmal, das gilt nicht nur für das ewige Heil. Das gilt auch für das eine Problem, das ich habe. Und hier ist der Universalschlüssel dazu. Dass ich gar nicht unbedingt nur ein spezifisches Bibelwort finden muss, was es auch gut ist, aber genau, hier ist der Universalschlüssel. Mit deinem Munde bekennen, Jesus ist der Herr, auch über diese Angelegenheit. Auch über dieses Problem ist Jesus Herr. Und dann kann man gerne noch den Philipperhymnus dazu nehmen und dieses Problem muss sich in dem Namen Jesus beugen. Und im Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Warum ist das wichtig? Weil ich weiß, Jesus ist der auferstandene Herr und er hat sogar den Tod besiegt und dann ist dieses Problem für ihn ein Klacks. Wenn ich mit dem Munde bekenne, Jesus ist Herr über dieses Problem und er ist von den Toten auferstanden, dann habe ich den Sieg schon in der Tasche, selbst wenn es sich noch nicht zeigt. Dann kann ich zum Problem sagen und du haust jetzt ab im Namen Jesu. Genau, so, also man kann sie nicht Gold für sie geben, noch Silber da wegen sie zu bezahlen. Ihr gleicht nicht Gold aus Ophir und kostbarer Onyx und Saphir. Gold und edles Glas kann man ihr nicht gleichachten, noch sie eintauschen um güldenes Kleinod. Korallen und Kristall achtet man gegen sie nicht. Wer Weisheit erwirbt, hat mehr Perlen. Topas aus Kusch wird ihr nicht gleichgeschätzt und das reinste Gold wiegt sie nicht auf. Woher kommt denn die Weisheit? Und wo ist die Stätte der Einsicht? Also er fragt wieder die gleiche Frage. Weil Weisheit, das ist so viel größer. Vor allem die Weisheit, die man in der Bibel findet. Sie ist verhüllt vor den Augen aller Lebendigen. Auch verborgen den Vögeln unter dem Himmel. Genau. Und das Schöne ist eben bei dem Verborgen, wo sind sie verborgen? In Jesus Christus sind all diese Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und je mehr ich Jesus auf den Grund gehe, dadurch, dass ich Bibel lese, dadurch, dass ich bete, dadurch, dass ich einfach Zeit mit ihm verbringe, dadurch komme ich der Weisheit auf den Grund, die Weisheit, die ich für mein Problem brauche. Also Jakobus sagt zwar auch, wer in Weisheit mangelt, der bittet Gott, der gerne gibt, und sie wird ihm gegeben werden. Und dann eben, er bitte um Glauben ohne Zweifel. Und da bedeutet es manchmal auch tatsächlich, dass ich sage, ich habe jetzt um Weisheit gebeten und jetzt vertraue ich drauf, dass Gott sie mir gibt und mache das nächstbeste, was mir einfällt. Manchmal weiß ich aber auch, und jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen und über der Bibel brüten. Genau, also sie ist verhüllt vor den Augen aller Lebendigen, auch verborgen den Vögeln unter dem Himmel. Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren nur ein Gerücht von ihr gehört. Gott weiß den Weg zu ihr. Er allein kennt ihre Stätte. Und da ist jetzt schön zu wissen, dass Gott halt nicht nur ein Ner ist, sondern dass er eins ist. Drei in eins. Gott, der Heilige Geist, kennt den Weg zur Weisheit, die in Jesus verborgen ist. Und Jesus selber ist dann wieder der Weg, der zum Vater führt. Und der Vater sagt, guckt auf meinen Sohn. Der Heilige Geist sagt, guckt auf den Sohn. Und der Sohn sagt, guckt auf mich. Denn er sieht die Enden der Erde und schaut alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht gegeben und dem Wasser sein Maß gesetzt, als er dem Regen ein Gesetz gegeben hat und dem Blitz und Donner den Weg. Damals schon sah er sie und verkündigte sie, bereitete sie und ergründete sie. Und sprach zu Menschen, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und meiden das Böse, das ist Einsicht. Der Vers kommt übrigens so nochmal in den Sprüchen Salomos vor. Salomo, der ja selber Gott gebeten hat, gib mir ein hörendes Herz, oder eben, wie wir es dann auch gerne übersetzen, gib mir Weisheit. Und das Krasse ist, bei Salomo war dann, also er hat zwar so viel Weisheit gehabt, aber am Ende hatte er nicht die Weisheit, nicht auf seine Frauen zu hören. Also selbst die größte Weisheit verschont einen vor der Dummheit nicht. Zumindest vor der Dummheit, dass man sich von Gott abkehrt, weil man dann plötzlich sich auch zu sehr auf menschliche Weisheit verlässt. Und wenn Salomo aber dann doch mehr sich wieder fokussiert hätte auf die Furcht des Herrn, dann hätte er die Weisheit weiter behalten. Und dann hätte er das Böse gemieden, nämlich den Götzen nachzurennen. Und dann wäre auch wahrscheinlich sein Reich verschont geblieben davon, dass es hätte geteilt werden müssen. Genau, nochmal Furcht des Herrn. Furcht des Herrn heißt nicht einfach nur, dass man vor Gott Angst hat. Weil es heißt ja auch, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die wahre Liebe treibt die Furcht aus. Also, verkürzter Vers. Aber was heißt es noch? Ein Mann fürchtet sich auch vor seiner Frau, obwohl er sie liebt. Und zwar nicht nur aus dem Sinne, dass er sich vor ihr verstecken würde, sondern da ist eine Ehrfurcht dabei. Er fürchtet, dass er ihr wehtut. Das gehört auch zur Furcht vor dem Ehepartner dazu. Und dann gehört zur Gottesfurcht auch noch dazu, dass ich gucken kann, mit was für einem Gott habe ich denn zu tun? Was hat er denn mit seinem Sohn getan, als der am Kreuz hängen musste? Das will ich nicht für mich. Und dann zu wissen, das brauche ich auch nicht. Aber ich darf Gott in einer Ehrfurcht begegnen und sagen, so sieht Gottes Zorn aus, der Jesus getroffen hat. Der Zorn, den ich hätte bekommen müssen. Und dann darf ich eine gewisse Furcht haben vor Gott. Auch wenn ich wissen darf, ich darf ihn am Ende auch lieben. Also gehört beides zusammen. Es widerspricht sich nach außen hin, aber es gehört doch wieder zusammen. Und Hiob hob abermals an mit seinem Spruch und sprach, oh, dass ich wäre wie in den früheren Monden in den Tagen, da Gott mich behütete, da seine Leuchte über meinem Haupt schien und ich bei seinem Licht durch die Finsternis ging. Jetzt wird Hiob nostalgisch. Und vor allem, er hat in gewisser Weise recht, wenn er sagt, in den Tagen, da Gott mich behütete. Denn was hat der Teufel gesagt? Der Teufel hat zu Gott gesagt, du hast dich wie eine Mauer um ihn gebaut. Und dann ist es ja klar, dass Gott sagen, dass Hiob sagen konnte, ich fürchte mich vor Gott, ich liebe Gott und so weiter, ich ehre Gott. Und dann auf einmal ist dieser Schutz weggefallen. Aber dieser Schutz ist nicht einfach nur deswegen weggefallen, weil Gott gesagt hat, ich nehme die Mauer weg, sondern weil Hiob später dann gesagt hat, was ich so sehr gefürchtet habe, das ist auf mich gekommen. Diese Furcht hat der Teufel benutzt, weil Furcht für den Teufel das ist, was der Glaube für Gott ist. Das, was ich fürchte, daran glaube ich auch. Ich glaube bloß halt nicht in dem Sinne dran, wie ich an Gottes Wort glauben kann. Und dann passiert mir das tatsächlich auch. Das ist das Gemeine bei der Furcht. Und darum ist es so wichtig, die Liebe Gottes wieder zu haben. Genau, aber eben Hiob sagt, wie schön wäre das doch, wenn ich das wieder hätte. Wie war ich in der Blüte meines Lebens, als Gottes Freundschaft über meiner Hütte war, als der Allmächtige noch mit mir war und meine Kinder um mich her. Also Hiob merkt, er ist gerade in der Gottesferne. Also nicht so krass wie die Ferne, die Jesus am Kreuz erlebt hat. Da war Jesus wirklich verlassen von Gott. Als er schreien musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber dann eben dieses, Gott war mit mir. Und dieses mit mir, das heißt Imadi eigentlich an dem Punkt, das wäre dann wie Psalm 23, du bist bei mir. Und sonst Imanu heißt mit uns, Gott mit uns. Das ist das Immanuel. Jesus ist der Gott mit uns. Und das Schöne ist, wenn man sich das nochmal wieder bewusst macht, da wo Jesus wirklich bei mir ist, ist derjenige bei mir, der auf dem Wasser laufen konnte. Da ist derjenige bei mir, der die Toten auferweckt hat. Das ist tatsächlich etwas, über das man wirklich rumgrübeln darf, bis man wirklich die Erkenntnis da hat. Das zu wissen, Jesus ist bei mir, Gott ist bei mir. Und dann kann mir auch nichts passieren, selbst wenn mir alles Mögliche passiert. Das ist dann wieder das Paradoxe, was Paulus aber erleben durfte. Als ich meine Tritte wusch in Milch und die Felsen Ölbäche ergossen. Also Milch und Öl, wie mit Milch und Honig, einfach der Segen kommt daraus. Also, dass er sogar in Milch sich waschen konnte, weil die Milch so viel da war wie Wasser. Und darum, wenn ich ausging zum Tor der Stadt und meinen Platz auf dem Markt einnahm, dann sahen mich die Jungen und verbargen sich scheu. Und die Alten standen vor mir auf. Die Oberen hörten auf zu reden und legten ihre Hand auf ihren Mund. Die Fürsten hielten ihre Stimmen zurück und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Denn wessen Ohr mich hörte, der pries mich glücklich und wessen Auge mich sah, der rühmte mich. Also, Hiob ist hier, also, man könnte hier Hiob vorwerfen, er ist ziemlich ich-zentriert. Weil er eben sagt, ich, das ist mir alles passiert, aber damit beschreibt er einfach, was passiert, wenn Gott bei einem ist. Dass tatsächlich dann auch die Herzen einem anderen dann zufliegen können. Das sagt Gott dann später mal zu Jeremia. Bekehre dich nicht zu ihnen, sondern bekehre dich zu mir, dann will ich sie zu dir bekehren. Also das gehört tatsächlich dazu. Vers 12 sind wir jetzt. Für die Aufnahme übrigens, ich bin schon Kapitel 29. Also, denn ich errettete die Armen, den Armen, der da schrie, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Der Segen des Verlassenen kam über mich, und ich erfreute das Herz der Witwe. Gerechtigkeit war mein Kleid, das ich anzog, und mein Recht war mir Mantel und Kopfbund. Ich war das blinden Auge und des lahmen Fuß. Ich war ein Vater der Armen, und der Sache der Unbekannten nahm ich mich an. Ich zerbrach die Kinnbacken des Ungerechten und riss ihm den Raub aus den Zähnen. Ich dachte, ich werde in meinem Nest verscheiden und meine Tage so zahlreich machen wie Sand am Meer. Na, einmal bis, also, Hiob zählt einmal auf, was er alles getan hat und spricht damit nochmal gegen seine Freunde. Es war Eliphas, wenn ich mich gerade richtig erinnere, der gesagt hat, du hast insgeheim die Armen übervorteilt. Du bist ihnen schlecht begegnet. Du hast die Armen und Elenden nicht mit Segen gesegnet. Also, genau. Sondern im Gegenteil, du hast dich ihnen ungerecht gegenüber verhalten und darum geht es dir jetzt. Und Hiob sagt ja genau das Gegenteil. Ich habe das Richtige gemacht. Ich habe mich den Schwachen gegenüber so verhalten. Und dann, ich dachte, ich werde in meinem Nest verscheiden und meine Tage so zahlreich machen wie Sand am Meer. Damals, als es ihm gut ging, hat er gedacht, ja, jetzt wird es ja immer weitergehen. Und jetzt, wo er unten im Loch sitzt, denkt er, so wird es immer weitergehen. Irgendwie sind wir Menschen so, dass wir den Status quo sehen und sagen, so wird es immer weitergehen. Dass wir aber nicht bedenken, wie es dann zum Beispiel heißt, also da ist jetzt ein Gedankenbuchlied, nämlich aus Wer nur den lieben Gott lässt walten, es sind ja Gott sehr leichte Sachen und ist dem Höchsten alles gleich. Den Reichen klein und arm zu machen, den Armen aber groß und reich. Gott ist der rechte Wundermann, der bald erhöhen, bald stürzen kann. Dass Gott das Geschick auf einmal wenden kann. Darauf dürfen wir hoffen, wenn wir unten sind, und das sollten wir auch bedenken, wenn wir ganz oben sind. Paulus schreibt das mal im 2. Korintherbrief, in Kapitel 4 müsste es ungefähr sein, ich zitiere das jetzt nur sinngemäß, nämlich, dass alles Sichtbare der Vergänglichkeit unterworfen ist. Das heißt, alles, was ich sehen kann, aber auch dazu gehört auch, was ich sonst mit meinen anderen Sinnen wahrnehmen kann, das ist der Vergänglichkeit unterworfen. Also meine jetzigen Umstände können sich ändern. Wodurch? Durch das, was in der geistlichen Welt passiert. Und wenn ich mir so sicher bin, dass mein Reichtum sich nie ändern wird, aber ich von Gott abweiche, beziehungsweise der Teufel mir halt irgendwie anders doch eine Falle stellt, dann geht das auf einmal weg. Und von der anderen Seite her aber, wenn ich unten im Loch sitze, dann darf ich wissen, Gott hat mich ja schon eigentlich, dadurch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, aus dem Loch gezogen. Und das wird sich auch in der sichtbaren Welt zeigen. Denn alles Sichtbare ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und wenn ich mich daran festhalten kann, also ich halte mich daran fest, dass das Sichtbare nicht das ist, woran ich mich festhalten kann, sondern dass ich eben an Gottes Hand habe, dann werde ich auch sehen, dass sich die Dinge ändern. Und zwar sogar zu meinen Gunsten. Bei manchen Dingen tatsächlich dann aber, dass ich sage, okay, ich sehe es nicht mehr in dieser Welt. Das sage ich ganz klar dazu. Aber das macht einem Gott dann auch klar. So. Was hat er noch weiter gesagt? Meine Wurzel reiche zum Wasser hin und der Tau bleibe auf meinen Zweigen. Meine Ehre bleibe immer frisch bei mir und mein Bogen sei stark in meiner Hand. Also nochmal dieses, ich werde doch nicht vergehen, so wird es immer bei mir bleiben. Alles, all dieser Segen wird bei mir sein und ich werde immer Gutes haben. Hat Hiob gedacht, bevor es ihm schlecht ging, jetzt denkt er sich genau das andere, sagt sich, ich gehe bald zu den Toten. Weil er eben noch nicht Hiob Kapitel 42 kennt. Sie hörten mir zu und schwiegen und warteten auf meinen Rat. Und nach meinen Worten redete niemand. Redete niemand mehr und meine Rede traf auf sie nieder. Sie warteten auf mich und wie den Regen, sie warteten auf mich wie auf den Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach dem Spätregen. Wenn ich ihnen zulachte, so fassten sie Vertrauen und das Licht meines Angesichts tröstete die Trauernden. Wenn ich zu ihnen kommen wollte, so musste ich oben ansitzen und thronte wie ein König unter der Schar. Also hier beschreibt noch einmal ganz wichtig Gottes Gunst, Gottes Beistand dadurch, wie es ihm bei den Menschen ging. Weil das tatsächlich ein Faktor ist. Ein Faktor, den wir mitunter vergessen. Weil wir den Aspekt manchmal zu sehr darauf legen, dass Jesus gesagt hat, die Welt wird uns hassen, weil sie ihn gehasst hat. Aber das heißt nicht, dass die Leute uns nicht trotzdem mögen. Der Kirchenvater Polycarp, das war ein Schüler des Apostels Johannes. Ja, der ist in, Moment, Smyrna, dem heutigen Izmir, hingerichtet worden. Und selbst, also weil ihm Leute halt angeschwärzt haben und so weiter, und er hat sich eben auch nicht bereit erklärt, den Kaiser anzubeten, und selbst die Obersten der Stadt wollten es eigentlich nicht. Also von daher, er hatte Gunst bei den Leuten und sie wollten ihm sogar einen Ausweg schaffen, aber dieser Ausweg wäre für Polycarp nur gewesen, dass er Jesus abschwört. Und deswegen hat Polycarp gesagt, ich kann meinen Herrn nicht verleugnen, der für mich sein Leben gegeben hat. Und dann ist Polycarp hingerichtet worden. Ich glaube, er ist verbrannt worden, aber das bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also Gunst bei den Menschen und Verfolgung schließen sich nicht aus. Ganz wichtig. Sowohl für die einen, das zu sagen, die sagen, okay, nur die Verfolgung und so weiter, also wir werden von allen gehasst. Stimmt nicht, aber auf der anderen Seite eben auch nur, die Leute werden dir nur zufliegen, stimmt auch nicht. Wow, wir haben noch Zeit, also das schaffe ich noch. Ich schaffe noch ein Kapitel. Kapitel 30 nämlich jetzt. Jetzt aber verlachen mich die jünger sind als ich und deren Väter ich nicht wert geachtet hätte, sie zu meinen Hunden bei der Herde zu stellen. Deren Stärke ich für nichts hielt, denen die Kraft dahinschwand. Die vor Hunger und Mangel erschöpft sind, die das dürre Land abnagen, die Wüste und Einöde, die da Melde sammeln und bei den Büschen und Ginsterwurzeln ist ihre Speise. Aus den Menschen der Mitte werden sie weggetrieben, man schreit ihnen nach wie einem Dieb. An den Hängen der Täler wohnen sie in den Löchern der Erde und den Steinklüften. Zwischen den Büschen schreien sie, unter den Disteln sammeln sie sich, gottloses Volk und Leute ohne Namen, die man aus dem Land weggejagt hat. Also, jetzt auf einmal ist Hiob von da ganz oben, wo er der Geehrteste war, so runtergefallen, dass selbst diejenigen, die von den anderen Leuten verachtet waren, dass er von denen jetzt verachtet ist. So kann es nämlich auch manchmal gehen. Dass auf einmal, wenn Gottes Wirken hineinkommt, also natürlich jetzt anders als bei Hiob, aber selbst wenn Gottes Segen hineinkommt, dann ist man auf einmal verachtet von allen. Gerade wenn der Segen hineinkommt, dass man sich um Gottes Wort bemüht. Oder tatsächlich eben auch, wenn der Teufel so einen Schlag ausübt. Dann ist man auf einmal nicht mehr ganz oben, sondern ganz unten. Und natürlich, wenn Hiob sagen kann, es war ein Zeichen dafür, dass Gott mich gesegnet hat, dass Gott bei mir war. Also das war ein Zeichen dadurch, dass die Leute mir gut gesonnen waren. Das heißt, Gott muss jetzt weg sein. Gott muss sich jetzt abgewandt haben, zu Unrecht aus Hiobs Sicht eben. Weil jetzt auf einmal die Leute, die er verachtet hätte, die ihn jetzt verachten. Jetzt bin ich ihr Spottlied geworden und muss ihnen zum Gerede dienen. Sie verabscheuen mich und halten sich ferne von mir und scheuen sich nicht, vor meinem Angesicht auszuspeien. Spucken ist ja im Orient noch mal wesentlich schlimmer als bei uns. Bei uns war es früher auch mal schlimmer. Aber mittlerweile ist es, ja, es gibt gesellschaftliche Kreise, da ist es mittlerweile eher, ja, macht man halt einfach. Aber ausspucken vor jemandem war damals wirklich unter aller Kanone. Deswegen ist es übrigens noch mal krasser, dass Jesus den einen Blinden heilt, indem er auf den Boden spuckt und dann den Schlamm nimmt, um ihm das auf die Augen zu streichen. Wo Jesus dann bei ihm halt sagt, die Leute haben vor dir ausgespuckt. Aber das, was die Leute für dich benutzt haben, um vor dir auszuspucken, um dich zu verachten, das nutze ich jetzt, um dich zu Ehren zu bringen. Weil Gott auch das nutzen möchte, was uns als Unehre eigentlich gelten soll, das wir dann bringen, um uns zur Ehre zu bringen. Da, wo wir uns halten, nämlich zu seinem Wort, das, was von der Welt verworfen ist, da will Gott uns Ehre geben. Und das tut er auch, wenn wir dranbleiben. Also er hat mein Seil gelöst, das ist jetzt Gott, und hat mich gedemütigt und den Zaum weggetan, an dem er mich hielt. Zur Rechten hat er sich eine Schar gegen mich erhoben, die haben meinen Fuß weggestoßen und haben gegen mich Wege angelegt, mich zu verderben. Sie haben meine Pfade aufgerissen, zu an meinem Fall helfen sie. Keiner gebietet ihnen Einhalt. Sie kommen wie durch eine breite Bresche herein, wälzen sich unter den Trümmern heran, Schrecken hat sich gegen mich gekehrt und hat verjagt wie der Wind meine Herrlichkeit und wie eine Wolke zog mein Glück vorbei. Also jetzt der Zaum, also der Schutz drumherum, den hat Gott weggenommen. Also tatsächlich auch der Zaum, der um den Mund war, den hat Gott weggetan. Und jetzt auf einmal erheben sich von allen Seiten die Leute gegen Hiob. Jetzt aber zerfließt meine Seele in mir und die Tage des Elends haben mich ergriffen. Des Nachts bohrt es in meinem Gebein und die Schmerzen an mir nagen, die an mir nagen, schlafen nicht. Gerade das in Vers 17, oder eigentlich 16 und 17, das findet man bei vielen Leuten, die wirklich mit Dingen zu kämpfen haben, dass Gott halt noch nicht eingegriffen hat. Dass die Seele zerfließt. Dass die Seele irgendwie doch gar nicht fest ist. Also in Hebräer 12, 13, Vers 9 heißt es, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Welches geschieht durch Gnade. Aber in ganz vielen Punkten ist das Herz nicht fest. Und es zerfließt. Und der Feind kann damit machen, was er will. Und dann ist es wichtig, das Wort Gottes wiederzunehmen und es festzumachen. Und dann, wenn dann eben nachts bohrt es in meinen Gebeinen und die Schmerzen, die an mir nagen, schlafen nicht. Und dann ist es wichtig, das Wort Gottes zu nehmen. Habe ich mal in einer Predigt gehört von Olaf Latzel, habe ich auch schon weitergegeben. Wenn man mit sowas zu kämpfen hat, gerade mit so Depressionen und so weiter, dann ist die wichtige Medizin dreimal täglich Psalm 23, Psalm 34, Psalm 91, Psalm 103, und Psalm 139. Morgens, mittags, abends. Also mindestens dreimal. Das kann man nicht überdosieren, man kann es auch fünfmal machen, aber mindestens dreimal täglich. Und wenn man das ein paar Wochen lang durchzieht, dann geht's der Seele wieder gut. Dann wird die Seele wieder fester. Blöde war für Hiob, er kannte die Verse halt nicht. Genau, aber für uns das heute, das können wir dagegen nehmen, dass unsere Seele doch wieder fest ist. Dass es nicht so nachts bohren muss. Und wenn die Dunkelheit nachts ankommt und gerade wenn es so lange nicht mehr heil werden will, dann mit dem Licht des Wortes Gottes dagegen angehen. Das hilft. Aber kannte Hiob halt nicht. Und dann sagt er weiter, mit aller Gewalt wird mein Kleid entstellt, wie der Kragen meines Hemdes würgt es mich. Man hat mich in den Dreck geworfen, dass ich gleich bin, dem Staub und der Asche. Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. Und gerade dieses, ich schreie zu dir, das ist das, was David auch schreibt im Psalm 22, wo David auch in so einem Loch drin war. Was genau sein Loch war, weiß man nicht genau, aber wir wissen ja, es war prophetisch für das, was Jesus erlebt hat. Dass Jesus am Kreuz hing und geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eben genau dieses Zitat aus Psalm 22. Und dann eben auch all dieses, ich rufe, aber meine Hilfe ist fern. Dass Jesus da wirklich sagen musste, Gott ist so fern von mir wie nichts anderes in der Welt. Dafür war Jesus die Sünde so nah wie nichts anderes in der Welt. Und so geht's Hiob hier im Ansatz, so kann es uns auch oft gehen. Und dann dürfen wir wissen, es ging Hiob so, es ging sogar Jesus so, dass wir manchmal denken, Gott hört unsere Schreie nicht. Dann aber zu wissen, er hört sie doch. Denn Jesus hat das Gleiche geschrien und Jesus ist erhört worden. Und wenn wir an Jesus glauben, gehören wir zu Jesus und dann hört uns Gott auch. Auch wenn es manchmal nicht so scheint. Und wenn wir dann das Gefühl haben, mein Gebet geht nicht weiter als bis zur Zimmerdecke, dann macht mir Gott irgendwann klar, das muss es auch nicht, weil ich dir viel, viel näher bin. Denn der Herr ist nahe denen, die ein zerbrochenes Herz haben und denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben, denen hilft er. Psalm 147, ich glaube, es war Vers 7, nee, Vers 3. Dann, wo bin ich gerade? Da, du hast dich mir verwandelt in einen Grausamen und streitest gegen mich mit der Stärke deiner Hand. Du hebst mich auf und lässt mich auf dem Winde dahinfahren und vergehen im Wind. Denn ich weiß, du wirst mich zum Tode gehen lassen, zum Haus, da alle Lebendigen zusammenkommen. Also, jetzt ist das Wissen, das Hiob hat, dagegen nicht das Wissen, was David hatte, zum Beispiel dann Psalm 116, ja. Ich weiß aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 116 oder 16, da bin ich mir nicht mehr sicher. Hier weiß Hiob genau das Gegenteil. Was das Gute dabei ist, zu sehen, unser Wissen ist nicht immer das, was Gottes Wirklichkeit entspricht. Aber wird man nicht die Hand ausstrecken unter Trümmern und nicht schreien in der Not? Ich weinte ja über die harte Zeit und meine Seele grämte sich über das Elend. Ich wartete auf das Gute und es kam das Böse. Ich hoffte auf das Licht und es kam Finsternis. Das ist leider etwas, was vielen Menschen heute auch so geht, auch selber vielen Christen. Man wartet auf das Gute, aber es kommt das Böse. Und das hat mit damit zu tun, dass wir Gottes Wort, also zum einen nehmen wir Gottes Wort ernst, aber wir nehmen es nicht so ernst, dass wir es in den Zeiten der Anfechtung weiter behalten. Da sind wir oft wie der Samen, der entweder aus den Felsen fällt oder wie der Samen, der unter die Distel und Dornen fällt. Die Felsen, die dann eben, man geht schnell auf, aber dann kommt eben die, heißt die Hitze der Sonne, die Hitze der Anfechtung und man geht ein, weil dann diese Felsen, die da drin stecken, das sind die Erinnerungen an frühe Erlebnisse, bei denen es nicht so gewesen ist. Wo dann der Teufel sagen kann, guck mal, da hat Gott dir auch nicht geholfen. Wo man dann vielleicht selber sagen muss, ja, da habe ich auch nicht durchgehalten. Und das andere ist mit den Sorgen und allem drumherum, was mir über den Kopf wächst, wo ich dann das nur sehe und dann aber auch nicht dran gehe und eben die wenigstens abschneide, dort wo sie rauskommen, wenn ich sogar bei der Wurzel rangehe und sie raushole. Dann passiert mir genau das. Ich wartete auf das Gute und es kam das Böse, ich hoffte auf das Licht und es kam Finsternis. Und sagte noch weiter, in mir kocht es und hört nicht auf, mich haben überfallen Tage des Elends. Ich gehe schwarz einher, doch nicht von der Sonne. Ich stehe auf der Gemeinde und schreie. Ich stehe auf in der Gemeinde und schreie. Ich bin ein Bruder der Schakale geworfen und ein Geselle der Strauße. Schakale und Strauße, eben einmal die Wüstentiere, die so weit draußen sind, und dann aber auch Schakale und Strauße sind mitunter Bilder für Dämonen. Also für unreine Tiere und dann auch für Dämonen. Also mit den Schakalen, das kommt an anderen Stellen, ich glaube bei Jesaja auch noch wirklich, da merkt man das ganz krass, Schakale als Bilder für das Dämonische. Und er sagt, ich bin jetzt ein Bruder von denen geworden, von diesen Unreinen, die draußen leben, die bei denen es so scheint, als würden sie überhaupt nicht, als hätten sie überhaupt nichts. Als würden sie nur von der Hand in den Mund leben. Meine Haut ist schwarz geworden. Eben, wie auch vorhin schon gesagt, nicht von der Sonne, sondern wovon? Von der Krankheit, die er hat. Und löst sich ab von mir und meine Gebeine sind verdorrt vor hitzigem Fieber. Ist das krass, wenn die Haut abstirbt, dann wird sie schwarz. Habe ich bei einer Abholung gehabt, Kripo-Fall. Als ich dann mit unterwegs war, wurde noch dazu gerufen, weil der ein bisschen blöd war zu hantieren. Der lag seit 3 Wochen wohl tot in der Wohnung und ich kam rein und dachte, ach, ist ein Inder. Hab dann später herausgefunden, es war ein Kroate. Aber weil der halt so lange da drin gelegen hat, war die Haut schon tot und war schwarz geworden. Und so geht es Hiob auch eben, dass er sagt, ich bin schon ein lebender Toter. Und dann das Letzte, mein Harfenspiel ist zur Klage geworden und mein Flötenspiel zum Trauerlied. Also, Harfe ist nicht die Harfe, wie wir sie heute kennen. Es ist auch nicht die Harfe, wie man sie jetzt zum Beispiel im Asterix-Comic kennt. Man kann es eher tatsächlich gleichsetzen mit der Gitarre. Und Flötenspiel ist zum Trauerlied geworden. Also Harfe, also aber eben Harfe ist Saitenspiel und Flöte ist das, was mit dem Mund spielt und so weiter. Das, was eigentlich zur Freude da sein sollte, das ist nun zur Klage geworden. Jetzt habe ich nicht ins Hebräische geguckt, weil ich auch nicht dachte, ich käme so weit. Ich nehme an, dass das Wort für Klage hier Kina ist, was das Wort für Totenklage ist. Dass Hiob sich selber die Totenklage singen muss. Und an dem Punkt kommt man manchmal an in den Anfechtungen. Dass der Teufel einen so weit bringt, dass man selber gar nicht mehr richtig die Freude hat, dass man Gott singen kann. Zumindest nicht aus sich selber heraus. Und dann darf man aber Psalm 130 nehmen. Du hast mir den Sackgatt der Trauer ausgezogen und mich in Freude gekleidet. Dass dann ich mir sagen darf, Professor Eckstein hat das mal gesagt, Realität Gottes gegen die Wirklichkeit, die wir sehen. Meine Wirklichkeit ist, ich spüre, wie ich in diese Trauer gekleidet bin. Und dann sage ich aber, die Realität Gottes steht dagegen, dass er mir den Sack der Trauer bereits ausgezogen hat und mich in Freude gekleidet hat. Auch wenn ich es nicht spüre, auch wenn ich es nicht sehe. Und dann das zu leben und zu sagen, ich bin zwar nach dem, wie ich es aktuell habe, nicht so, aber ich singe jetzt trotzdem für Gott. Es kommt aus mir selber nicht heraus, aber ich spreche doch Gottes Lob. Und dafür ist es so wichtig, dass wir die Psalmen haben. Und auch anderes Wort Gottes. Dass ich Bibelworte aussprechen kann, die Gott loben. Dafür ist es übrigens auch sehr gut, dass wir die Geistesgaben haben und dann eben die Zungenrede. Dass man Gott sogar preisen kann, indem man einfach nur macht. Oder tatsächlich eben auch was losbrabbelt, was man nicht versteht, dass der Heilige Geist aus einem heraus Gottes Lob sprechen kann, selbst wenn man nicht die Ahnung hat, was man da spricht. Weil das einen wieder aufbaut. Dass man tatsächlich dann das Gegenteil von dem haben kann, was Hiob hier erlebt. Selbst wenn es nach außen so aussieht, als wird sich nichts ändern. Doch schon zu sagen, mir ist aber schon der Sack der Trauer ausgezogen und die Freude angezogen. Und das ist gerade das, was wir jetzt in der Karwoche und auf Ostern hin erleben. Das, was nach außen hin ist. Erstmal war es nach außen hin, Jesus zieht nach Jerusalem ein, alles perfekt. Auch am nächsten Tag, als er den Tempel gereinigt hat und die Kinder singen ihm zu, wunderbar, perfekt. Und dann haben sich die Jünger noch gedacht, ja, es wird besser. Und dann plötzlich in der Nacht vom grünen Donnerstag, erstmal, was er denen beim Abendmahl alles erzählt hat, dann im Garten Gethsemane. Die Jünger waren total verstört, dann kam die Tempelwache, hat Jesus verhaftet, die Jünger fliehen alle. Jesus wird verurteilt, stirbt am Kreuz, auf einmal sieht es so ganz anders aus. Und dann doch plötzlich wieder am dritten Tag danach, Jesus ist auferstanden. Und dann haben die Jünger angefangen zu kapieren, dass es nicht immer auf das ankommt, was man nach außen sieht, sondern das, was Gott in der geistlichen Welt erkämpft für uns. Und das ist das Tolle dabei. Ja, schön, dass wir so weit gekommen sind. Und ich mache jetzt auch nicht mehr weiter, nur noch ein Gebet und dann haben wir es für heute. Herr Jesus, danke, dass wir das sehen dürfen. Danke, dass wir auch bei Hiob in seinem Unglück sehen dürfen, wie du noch tiefer ins Unglück hineingekommen bist und wie du uns damit auch hindurchträgst. dass wir wissen dürfen, du bringst uns hindurch, du gehst durch das Tal des Todes vor uns hindurch und du gehst auch wieder vor uns hinaus und bringst uns auch wieder raus. Dass wir wissen dürfen, mit dir sind wir sicher. Du bist bei uns und du führst uns dahin, wo es uns gut geht. Auch wenn wir im Tal drinstecken, was auch immer für das für ein Tal ist, wir dürfen an dir festhalten und dürfen viel sicherer als Hiob sagen, wir haben dich, wir haben deine Weisheit, wir haben alles das, was wir brauchen in dir. Amen.